Punkt 1 mit Philipp Blom.
Einen schönen Nachmittag. Morgen vor 90 Jahren fand in Nordafrika ein Militärputsch statt. Das klingt erstmal weit zurück und lange her, aber dieser Militärputsch fand im spanischen Marokko statt und es war ein Militärputsch, um die spanische Regierung abzusetzen. Und beteiligt an diesem Putsch war ein gewisser General Francisco Franco. Es geht heute um den spanischen Bürgerkrieg, seine Geschichte, aber auch sein heutiges Erbe und die Kontroversen, die er immer noch hervorbringt. Und ich habe zwei Gäste, die per Teams dabei sind bei der Sendung. Beide haben wichtige Bücher über das Thema geschrieben. Till Kössler ist der Autor von Franco, der ewige Faschist. Und Georg Pichler hat die Gegenwart der Vergangenheit geschrieben, Kontroverse um Bürgerkrieg und Diktatur in Spanien. Und damit haben wir auch gleich die beiden Dimensionen unseres Gesprächs. Die Herren, guten Tag.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Till Kössler, fangen wir mit Ihnen an als dem Gesprächspartner, der sich vielleicht mehr auf die historische Dimension konzentriert. Der spanische Bürgerkrieg, sage ich so einfach, das ist vielen Menschen, gerade vielen jüngeren Menschen, gar nicht mehr unbedingt ein Begriff. Was war der spanische Bürgerkrieg und warum reden wir heute noch drüber?
Der spanische Bürgerkrieg, so kann man, glaube ich, sagen, war der wichtigsten Kriege des 20. Jahrhunderts, weil zeitgenössisch als ein Krieg der Weltanschauung wahrgenommen wurde. Er gründete in den 80er Jahren in einer Situation, in der sich linke Reformprojekte, liberale Reformprojekte und eine faschistische Rechtsautorität.
Herr Kössler, einen kurzen Moment. Wir müssen einmal noch mal Ihre Leitung verbessern, ja. Denn Sie sprechen mit einigen Unterbrechungen. Während wir das tun, Herr Pichler, darf ich mich an Sie wenden und können Sie uns kurz einen kurzen historischen Abriss geben, dass wir einfach den spanischen Bürgerkrieg etwas kontextualisieren?
Ja, natürlich. Der spanische Bürgerkrieg war wahrscheinlich eine Folge der politischen Unruhen nicht nur in Spanien, sondern überhaupt in Europa. In den 1920er und 1930er Jahren. Also es gab ja 1931, wurde die Zweite Spanische Republik gegründet, die die Diktatur des Primo de Rivera beendete. Und das war eine sehr blutrünstige Zeit. Es gab ungefähr 2200 politische Morde in dieser Zeit. Und es gab eine sehr große Polarisation zwischen links und rechts. Und es gab auch 1932 zum Beispiel einen Putsch von General Sanjurjo. Als dann 1936 die Volksfront die Wahlen gewann, nahmen diese Bluttaten zu. Die Gewalt wurde immer stärker. Und am 17. Juli 1936 putschten dann einige Generäle, zu denen sich dann auch der General Franco zugesellte. Und dieser Putsch hatte keinen Erfolg, denn es gab großen Widerstand, vor allem in den Industrieregionen in Madrid, in Barcelona, in Valencia, im Baskenland. Und dort griff tatsächlich das Volk zu den Waffen und wehrte sich gegen diesen Militärputsch. In anderen Regionen, wie zum Beispiel in Teilen Andalusiens, in Galizien und in Nordkastilien, hatte der Putsch Erfolg. Und in diesen Regionen gab es keinen wirklichen Krieg. Es begann sofort ab Juli 36 mit einer Repression.
Ich weiß nicht, ob Herr Pichler jetzt wieder bei uns in der Sendung ist und ob Ihre Leitung wieder steht. Herr Pichler, hören Sie uns?
Sie meinen wahrscheinlich mich.
Ja, entschuldigen Sie, Herr Kössler, natürlich. Ja, genau. Ich meine Sie. Mhm. Entschuldigen Sie, die Leitung steht wieder. Wir haben jetzt ein bisschen Kontext über den spanischen Bürgerkrieg bekommen. Was mich interessiert und was sicherlich auch viele Hörerinnen interessiert, wie konnte diese Situation so bitter und so polarisiert werden? Wir leben heute in polarisierten Gesellschaften und sprechen darüber viel. Das heißt, es ist immer sinnvoll zu sehen, kann man aus solchen Dingen vielleicht etwas lernen? Warum war die spanische Gesellschaft damals so weit auseinandergebrochen?
Ja, wir haben eine Situation, in der es sehr ambitionierte Reformprojekte gab, der republikanischen, der demokratischen Regierung, die versuchte, Grundprobleme der spanischen Gesellschaftsentwicklung zu lösen, die große Armut auf dem Lande zum Beispiel, auch den Staat-Kirche-Konflikt. Und diese Reformprojekte bewegten sehr viele Menschen, führten dann aber auch zu sehr scharfen Abwehrbewegungen auf der politischen Rechten. Und so sehen wir in den frühen 30er Jahren hier eine zunehmende politische Aufladung von vielen Themen, die dann sozusagen den Hintergrund auch des Putsches darstellte.
Und diese Spaltung, die Regierung hat es nicht geschafft, diese Spaltung anzugehen und an dieser Spaltung etwas zu tun.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass die Zeitumstände denkbar ungünstig waren. Wir bewegen uns ja in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Das heißt, die materiellen Mittel, die finanziellen Mittel, um hier zum Beispiel das Leiden vieler oder großer Teile der Landbevölkerung zu mildern, waren doch sehr begrenzt. Sodass die republikanische Regierung, so kann man vielleicht im Nachhinein sagen, fast tragischerweise vor Problemen stand, die sie kaum zu lösen vermochte. Zumal die Demokratiegründung auch sehr große Erwartungen in weiten Teilen der spanischen Bevölkerung geweckt hatte, dass es nun besser werden würde, dass die Lebensbedingungen sich verbessern würde. Und in dieser Situation war es eigentlich fast unmöglich, jetzt von den demokratischen Regierungen hier wirklich die Forderungen zu befriedigen, die da waren.
Georg Pichler, Herr Kössler hat ein bisschen die sozialen Probleme auch umrissen. Die nationalistische Fraktion, also die Fraktion, der auch General Franco angehörte, die den Putsch unternommen hat, was waren deren Interesse, was war deren Ideologie?
Das Interesse war, den Status quo beizubehalten. Also Spanien war ja eines der rückständigsten Länder zu dieser Zeit, gemeinsam mit Portugal. Und es gab also eine riesige Zahl von, oder eine relativ geringe Zahl von Großgrundbesitzern, die also riesige Ländereien innehatten und sehr viele kleine Bauern oder Tagelöhner, die für sie arbeiten mussten. Und natürlich war die Reformen, die Republik anstrebte, gingen gegen ihre Interessen. Genauso hatte Spanien ein überdimensioniertes Heer. Es kam, glaube ich, auf einen Offizier kamen 7 Soldaten. Also es war eine riesig aufgeblähte Maschinerie. Dann die katholische Kirche war auch sehr, sehr wichtig zu dieser Zeit und hatte natürlich kein Interesse, dass hier soziale Reformen durchgeführt wurden und dass der Staat sozusagen laizistisch wurde. Außerdem hat die Republik erstmals 1933 das Frauenwahlrecht eingeführt, relativ spät innerhalb von Europa. Und die Putschisten wollten natürlich diesen Status quo, der vorher herrschte, wiederherstellen.
Also eine sehr traditionalistische, sehr katholische und sehr reaktionäre Gesellschaftsvision, die sie vertreten haben. Till Kössler, es war noch etwas wichtig an dieser nationalistischen Fraktion, und das war ihre große Grausamkeit. Die Republikaner haben auch Gräueltaten verübt, aber hauptsächlich zu Anfang des Konflikts, hauptsächlich gegen Angehörige der Kirche. Aber die Nationalisten haben das wesentlich mehr zur Methode gemacht über die ganze Länge des Krieges. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig und es ist einer im Nachhinein doch der erschreckendsten Aspekte des Bürgerkrieges, der eben sehr stark damit zu tun hat, dass die Putschisten eigentlich alles, was sie als antispanisch betrachteten, sozusagen hinwegfegen wollten. Sie wollten eine neue Ordnung oder die traditionalistische Ordnung durch eine Gewalttat wiederherstellen, indem sie nun alles, was sie mit der Republik verbanden, beseitigen wollten. Dazu gehörten die Angehörigen der Arbeiterparteien, Demokraten, aber auch Frauen, die sich im Sinne der Republik betätigt hatten. Und so sehen wir tatsächlich auf erschreckende Weise, dass nicht nur an der Front, wo gekämpft wurde militärisch, sondern auch im Hinterland es zu wirklich ganz grausamen Gewalttaten kam, indem die Frankisten nun versuchten, vor Ort in den Kommunen, in den kleinen Orten, in den Städten eine neue frankistische Ordnung nun zu etablieren.
Georg Pichler, diese Gewaltorgie, die da über Spanien herbrach, die hat eine ganz seltsame ideologische Konstellation, denn die Frankisten sprachen sehr oft, dass sie eine jüdisch-freimaurerisch-bolschewistische Weltrevolution unterdrücken mussten. Und das ging nur dadurch, dass sie alle Repräsentanten, die sie davon fanden, umbrachten. Wie ist es mit dieser Idee einer großen Verschwörung, die da in Spanien war und die ja heute auch noch gewissen Nachhall hat?
Sie meinen jetzt, dass es sozusagen in Spanien eine freimaurerische, jüdische und so weiter Verschwörung gab?
Nein, ich meine, dass die Ideologie der Frankisten war, dass sie diese Verschwörung überall gesehen haben.
Also, es gibt jede Menge politische Ausreden und das war eine von denen. Es ging auch natürlich gegen den Kommunismus und das wurde dann immer mehr zum Hauptthema, dass sozusagen der sowjetische Kommunismus bekämpft werden musste. Und das war ja nicht nur in Spanien so. Also diese Idee von der jüdisch-freimaurerischen Verschwörung, die gab es ja auch in Deutschland, die gab es anderswo in anderen Ländern auch, in Österreich auch.
Heute auf Punkt 1 geht es um den spanischen Bürgerkrieg, seine Geschichte, aber auch seine Aktualität. Wir werden zu der Aktualität in einigen Momenten kommen. Wenn Sie anrufen möchten, um teilzunehmen an diesem Gespräch, rufen Sie uns an unter 0800 22 69 79 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns an punkt1@orf.at. Gleich geht es zum aktuellen Spanien, aber davor kommen wir zu etwas Musik und es gibt keinen Musiker, der mehr mit dem spanischen Bürgerkrieg und der Sache der Republikaner in diesem Falle assoziiert ist, als den großen spanischen oder katalanischen Cellisten Pablo Casals. Hier ist er mit einem Stück, das er selbst transkribiert oder geschrieben hat, Et Cantes Ocells, also der Gesang der Vögel.
Thank you.
Pablo Casals war das mit dem Gesang der Vögel. Heute geht es um den spanischen Bürgerkrieg, der 1936 ausbrach und bis heute ein ganzes Land spaltet. Mit meinen Gästen Till Köstler und Georg Pichler. Wir wollen zuerst aber einen Anrufer in das Gespräch nehmen. Herr Mativi hat uns angerufen. Herr Mativi, einen kurzen Moment. Sie sind auf Sendung.
Ja, hallo, grüß Gott. Ja, es würde mich jetzt ein wenig die Ähnlichkeiten damals zwischen verschiedenen Ländern in Europa auch interessieren, weil vorher die Rede war von einem sehr rückständigen Spanien mit einigen Großgrundbesitzern, vielleicht auch eine etwas seltsame Rolle der über dem Ganzen und den rechten Ideologien. Erinnert mich sehr an Italien auch, ungefähr zu der Zeit oder etwas früher, wo allerdings Mussolini schon an der Macht war. Da müsste es vielleicht auch Parallelen geben. Dann würde mich noch interessieren, wieso das nationalsozialistische Deutschland so stark auf Seite der spanischen Faschisten war und inwiefern es da eigentlich irgendwie ähnliche Machtblöcke gegeben hat, sagen wir mal Italien, Spanien, Deutschland, dann aber Sowjetunion, aber dann wieder die demokratischen Länder wie Frankreich oder England oder Amerika.
Kann man da das sind ganz viele Fragen. Großraum? Das sind ganz viele Fragen und sehr spannende Fragen. Und die möchte ich gerne direkt weitergeben an unsere beiden Gäste. Till Köstler, es geht zuerst einmal um die, oder ich spreche Sie beide an, Herrn Köstler und Herr Pichler. Ich weiß nicht, wer sich zu Italien und Spanien äußern möchte und wer zum Beispiel dazu nehmen möchte, was Deutschland und zum Beispiel auch die Sowjetunion an diesem Krieg so interessiert hat.
Ja, ich kann ja mal beginnen. Entschuldigung, Herr Pichler, bitte gerne.
Nein, beginnen Sie, ich wollte Sie nur vorschlagen.
Ja. Gut. Ja, wirklich sehr interessante und wichtige Fragen. Ich glaube, man muss tatsächlich die Ähnlichkeiten auch zwischen dem faschistischen Italien unter Mussolini, auch mit dem nationalsozialistischen Deutschland erst einmal unterstreichen, auch wenn es sicher Unterschiede gab. Aber das Ziel eigentlich, eine liberale, pluralistische Ordnung abzuschaffen und an die Stelle eine neue Ordnung zu setzen, die durch Ordnung, Disziplin, auch den Ausschluss alles vermeintlich Fremden gekennzeichnet ist, das erinnert doch sehr stark an oder das verbindet doch diese drei Regime. Auch das Gewalthandeln, würde ich sagen, ist ein Faktor, wo es gar nicht so große Unterschiede gibt. Auch wenn, das ist der wichtigste Unterschied, dann in Spanien es nicht diesen extremen Rassenantisemitismus und diese Rassenideologie gab, wie im Nationalsozialismus.
Herr Köstler, das sind jetzt hauptsächlich die strukturellen Ähnlichkeiten, die Sie erwähnen. Aber was unser Hörer, Herr Mativi, auch hervorhob, waren die gesellschaftlichen Ähnlichkeiten. Also Großgrundbesitzer, eine starke Kirche, sehr viele ländliche Arme.
Ja, das ist wahr. Da würde ich sagen, da gibt es dann tatsächlich mit Italien größere Ähnlichkeiten, gerade mit dem italienischen Süden, da tatsächlich etwas weniger Ähnlichkeiten mit dem nationalsozialistischen Deutschland, obwohl bestimmte Problematiken auch zum Beispiel dann eben auch die Stellung der Frauen dann doch auch Ähnlichkeiten wiederum erkennen lassen. Und ich würde, es ist natürlich richtig, dass Spanien wirtschaftlich ein rückständiges Land war. Wir sollten aber auch, glaube ich, aufpassen, Spanien nicht zu sehr zu exotisieren, sondern es auch eben als Teil einer gesamteuropäischen dann doch auch Geschichte begreifen.
Georg Pichler, wenn man über Deutschlands Interesse, wenn man das richtige Wort ist, und Deutschlands Unterstützung für Franco denkt, dann kommt unweigerlich der Name Guernica ins Gedächtnis. Aber das war, als die deutsche Luftwaffe ein spanisches Dorf bombardiert hat, und das war sehr wohl auch eine Trainingsmission für die Luftwaffe, um mal auszuprobieren, wie ihre neuen Spielzeuge funktionierten. Aber da ja auch die Sowjetunion sehr stark die Republikaner unterstützt hat, kann man sagen, dass der spanische Bürgerkrieg auch einer der ersten Stellvertreterkriege war von zwei großen Mächten?
Ja, er war es sicherlich. Also es war einerseits ein nationaler Krieg, eben ein rein spanischer Krieg, und andererseits auch ein internationaler Krieg, wobei es, glaube ich, mehr als nur zwei Interessen gab. Also es gab ja dieses historisch gesehen wahrscheinlich nicht sehr positive Nichteinmischungsabkommen von August 1936, das 27 Länder unterschrieben haben. Drei Länder haben sich dezidiert nicht daran gehalten, nämlich Deutschland, Italien und auch Portugal. Die Truppen, Portugal darf man nicht vergessen, also auch in Bezug auf die in Anführungszeichen rückständigen Länder in Europa. Da gab es sehr große Ähnlichkeiten zu Spanien. Und für Deutschland war es einerseits wichtig, also für das nationalsozialistische Deutschland war es einerseits wichtig, dass also Spanien sozusagen zum nationalsozialistischen oder faschistischen Lager gehört, genauso für Italien. Andererseits war es auch wichtig, dass sie, wie Sie gesagt haben, ihre Waffen, ihre Flugzeuge, die auf dem damals modernsten Stand waren, ausprobieren konnten. Deswegen auch die Bombardierungen von Guernica. Und man darf nicht vergessen, dass Madrid die erste Großstadt der Welt war, die massiv bombardiert wurde, nämlich ab November 1936, als die frankistischen Truppen bis zum Fluss hinunter, bis zum Manzanares kamen und mit Unterstützung der Italiener und also der italienischen Luftwaffe und der deutschen Luftwaffe wurde die ganze Stadt bombardiert. Und was auch nicht zu vergessen ist, dass wahrscheinlich ohne die deutsche Luftwaffenhilfe der Putsch nicht aufs Festland herübergekommen wäre. Also die deutsche Unterstützung und die italienische Unterstützung waren sehr, sehr wichtig, dass der Putsch überhaupt in Sevilla zum Beispiel Erfolg hatte.
Das war noch eine technische Pionierleistung. Es war auch die erste Luftbrücke einer Armee, nämlich in diesem Fall von Nordafrika nach Spanien. Was aber auch noch ein ganz wichtiges Thema ist, und da kommen wir auch ein bisschen nach Österreich, das ist die Frage der internationalen Brigaden. Der spanische Bürgerkrieg war ein Krieg, der von der linken Seite eine enorme internationale Solidarität ausgelöst hat. Und es gab die internationalen Brigaden, berühmterweise Leute wie Ernest Hemingway oder George Orwell, aber eben auch Zehntausende andere, auch viele Österreicherinnen und Österreicher. Georg Pichle, Sie haben dazu geforscht, glaube ich.
Ja, wir haben gerade eine Ausstellung beendet zu den Österreichern und Österreicherinnen in den internationalen Brigaden. Darf ich kurz noch etwas anschließen zu vorher, nämlich die Gewichtung der Unterstützung durch die Sowjetunion und durch die faschistischen Länder in Europa. Also es gab, die Zahlen sind ja recht eindeutig, es gab von Seiten Italiens 80.000 in Anführungszeichen Freiwillige, die kamen. Deutschland in der Legion Condor waren ungefähr 18.000 und dann gab es noch mehrere Tausend, sowohl von Portugal aus, es gab 80.000 Truppen, also die sogenannten Moros, ein ziemlich hässlicher Ausdruck, die Mauren eigentlich, die aus der spanischen Kolonialmacht in Nordafrika kamen. Und also hier gab es über 200.000 Söldner sozusagen oder internationale Unterstützung, die kamen. Die Unterstützung der Sowjetunion war wesentlich geringer, also sowohl was Waffen als auch Personen betrifft. Und die internationalen Brigaden, die Zahlen werden wir nie genau wissen, aber es waren so ungefähr 35.000 Männer und Frauen, die innerhalb der internationalen Brigaden nach Spanien kamen. Und für Österreich war es natürlich sehr wichtig, weil in Österreich gab es seit dem Februar 1934 mussten einerseits sehr viele, die damals auf Seiten des Republikanischen Schutzbundes gekämpft hatten, mussten in die Sowjetunion gehen oder in andere Länder. Und sie fanden hier in Spanien die Möglichkeit, gegen den Faschismus, der sie aus der Heimat vertrieben hatte, zu kämpfen.
Sie sagen 35.000 Österreicher. Sind deren Geschichten bekannt? Gibt es Tagebücher, andere Dokumente?
35.000 internationale Österreicherinnen und Österreicher waren es ungefähr 1.400.
1.400. Und gibt es von denen irgendwelche Dokumente, Erinnerungen, Tagebücher, dass man das rekonstruieren kann, deren Erfahrung?
Es gibt sehr, sehr viel. Also das ist dank derjenigen, die sich nach 1945 in der Vereinigung der österreichischen Spanienkämpfer zusammengefunden haben, die relativ früh begannen, ihre Erfahrungen festzuhalten, ihre Fotos zu sammeln, Dokumente zu sammeln, haben wir sehr, sehr viel Material über sie. Es gibt auch sehr viele Interviews, die in den 70er, 80er Jahren mit ihnen geführt wurden. Und es gibt auch mehrere Bücher über sie und von ihnen, die sie selbst herausgegeben haben. Das erste Buch erschien 1966, Spaniens Himmel von Max Stern, dann 1986 erschienen weitere Bücher und es gibt auf der Homepage, das ist sicher für die Hörer sehr interessant, auf der Homepage des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes gibt es das Spanienarchiv und dort kann man die Biografien aller österreichischen Teilnehmer einsehen.
Wir haben übrigens dazu ein E-Mail. André Getreuers Kostruch schreibt uns, mein Großvater war selbst Freiwilliger bei den internationalen Brigaden in Spanien und daher beschäftigt mich immer wieder dieses Thema, weil zu Beginn erwähnt wurde, dass es die aktuellste Rezeption ist. Ich denke, dass der spanische Bürgerkrieg auch international nicht entsprechend aufgearbeitet wurde. Hier bedarf es mehr Raum in der geschichtlichen Bildung. Till Köstler, das ist etwas, was viele andere E-Mail-Schreiber auch betonen, dass offensichtlich in Spanien oder einige zumindest dieser Konflikt noch sehr wenig aufgearbeitet wurde. Francisco Franco war der Caudillo, der höchste Führer Spaniens von den 30er Jahren bis in die 70er Jahre. Können Sie uns ganz kurz skizzieren, wie diese Gesellschaft damals ausgesehen hat?
Die Gesellschaft unter Franco war eine Gesellschaft, in der es ganz klar eine Gruppe der Sieger und eine Gruppe der Besiegten gab. Das wurde zwar nicht immer öffentlich kommuniziert, aber das war doch die Realität in den Orten und Städten des Landes. Und Franco hat dann in seiner ganzen langen Regierungszeit eigentlich nichts getan, um diese Gegensätze irgendwie zu überwinden. Im Gegenteil, das war eigentlich die Grundlage seiner Herrschaft, was dann auch dazu führte, dass der Bürgerkrieg und die Erinnerung gerade auch an die Republikaner Seite immer nur eigentlich im Verschwiegenen, in Familien weitergetragen wurde und überhaupt gar kein öffentliches Forum gab, um eben gerade auch die Erfahrung der Verlierer des Krieges zu thematisieren. Und Franco hat bis zu seinem Ende eigentlich festgehalten an einer Kreuzzugserzählung, in der das gute Spanien nun über das Anti-Spanien gesiegt habe. Und das ist dann, glaube ich, auch ein Grund, wieso dann wir eigentlich auch heute immer noch das Gefühl haben, dass es der Aufarbeitung bedarf, dass das Wissen über den Bürgerkrieg eigentlich viel weniger in der Öffentlichkeit präsent ist, eigentlich als es wahrscheinlich sinnvoll und notwendig wäre.
Ich möchte noch einen Anrufer in unser Gespräch bitten. Herr Wagner hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Wagner.
Hallo.
Bitte.
Ja, sprich bitte. Hallo.
Herr Wagner, hier spricht Ö1. Sie haben uns angerufen.
Ich höre Sie. Danke vielmals. Mein Name ist Wagner. Ich bin 86 Jahre alt. Und ich wurde damals in den Jahren 1950, Sie werden es nicht glauben, verschickt nach Spanien zur Erholung. Ich war ein Kind. Ich habe daher sowohl alles, was mir hier gesagt wurde, kann ich bestätigen. Ich habe Franco selber auch einmal gesehen. Ich kann sagen, die Erholung damals war eher negativ, weil es war bei uns 1950 nicht schlechter als damals in Spanien nach dem Bürgerkrieg. Ich war auch auf einem meiner Jakobswege in dem berühmten Ort, den man also jetzt zuvor erwähnt hat. Jetzt habe ich kurz vergessen, wo diese Bombardierungen waren. Dieser Ort ist wieder aufgebaut worden und der steht hauptsächlich aus einem großen Museum. Es ist richtig, es war damals die Gesellschaft vollkommen anders und ich kann mich als Kind erinnern. Es war ununterbrochen nach jeder Sendung im Radio, Viva Franco, Arriba España. Das hat sich dann natürlich geändert und die späteren Regierungen haben auch dann Franco sehr stark auch personell entmystifiziert. Also Guernica, wie gesagt, habe ich damals auch besucht auf einem Jakobsweg und das Spanien von heute ist ein ganz anderes, es ist modern. Damals kann ich mich noch erinnern, ich war ja am Land, habe ich gelernt, was es heißt, Spreu vom Weizen zu trennen. Sie haben nämlich das Getreide gedroschen mit Fleischflegeln am Boden und haben dann mit den Gabeln den Streu weggegeben. Da habe ich gelernt, was das heißt. Das war ja bei uns schon längst nicht mehr der Fall.
Das war wie im Mittelalter.
Aber richtig, es war unglaublich rückständig. Trotzdem, ich bin auch schwer krank geworden, das muss ich auch dazu sagen, weil die hygienischen Verhältnisse waren fürchterlich.
Herr Wagner,
Aber was mir bis heute geblieben ist, ich habe die Sprache gelernt bis heute und es wird demnächst über diese Kinder, die nach Spanien verschickt worden sind, eine Ausstellung geben, wie man mir erklärt hat, ich wurde auch dazu interviewt, diese Ausstellung soll im November irgendwo im Wiener Rathaus stattfinden.
Herr Wagner, danke, das ist ein super Tipp. Ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Diese Entmystifizierung von Frankreich, Georg Pichler, das ist Ihr Thema gewesen mit Ihrem Buch Die Gegenwart der Vergangenheit. Einer unserer Hörer möchte wissen, wie es denn eigentlich möglich gewesen sei, dass diese Diktatur so schnell in einer Demokratie überführt worden ist. Können Sie uns ganz schnell einen Abriss geben, was mit dem Tod Francos eigentlich passiert ist in Spanien?
Ja, also so schnell war es nicht. Die Prozesse begannen eigentlich schon in den 60er Jahren, als sich bürgerliche Opposition herausgebildet hat von damals noch relativ jungen, später sehr wichtigen Personen. Andererseits gab es immer auch einen Widerstand von Seiten der Kommunistischen Partei, die sehr aktiv war. Und also schon vor dem Tod von Franco, der eben am 20. November 1975 starb, gab es immer mehr Versuche, das Regime von innen her zu öffnen. Es haben sich schlussendlich dann die Hardliner durchgesetzt. Und es gab noch im September, also 2 Monate vor dem Tod von Franco, gab es noch Erschießungen. Und nach seinem Tod dauerte es dann doch relativ lange, bis Spanien wirklich demokratisch wurde. Also es gab im 1981 den 23. Februar, das war ein Putschversuch gegen die damalige Regierung. Und das war sozusagen das letzte Aufbäumen des Militärs.
Erst aber dann da war der Held der Demokratie der spanische König.
Ja, die seine Rolle wird heutzutage ein bisschen in Frage gestellt. Und ich glaube, das wird uns jetzt zu weit führen.
Vielleicht ist es mehr eine schöne Geschichte als eine historische Wahrheit.
Na, vor allem, man weiß die historische Wahrheit noch nicht, weil die Archive noch einige Jahre geschlossen bleiben werden.
Also ob der damalige König Felipe wirklich der Held der Demokratie war, das bleibt noch.
Nein, es war Juan Carlos.
Es war Juan Carlos, ja, entschuldige.
Ja. Und das Problem war, in dieser sogenannten Transition, die ungefähr 10 Jahre dauerte, dass die bis dahin an der Macht gewesenen, also das Recht der Spanien, die frankistische Spanien, dass das immer noch sehr große Macht hatte. Und genauso, dass sehr viele große Unternehmen, die vom Frankismus profitiert hatten, bis heute sehr wichtig sind und sehr viele von ihnen auch im spanischen Börsenindex notieren. Und die wollten eigentlich die sozialen Strukturen nicht ändern. Und das merkt man auch in der heutigen Debatte, weil der Postfrankismus oder dieser Frankismus wieder aufersteht. Also in verschiedenen politischen Parteien. Genauso wie die größte konservative Partei, die Partido Popular, die Volkspartei, wurde ja von frankistischen Ministern, also zum Beispiel von Manuel Fraga, gegründet.
Ich möchte gerne mit Ihnen beiden erkunden, wie die spanische Gesellschaft heute umgeht mit der Erinnerung an diese Konflikte, mit den vielen Erschossenen, die noch nicht identifiziert worden sind. Zuerst einmal aber kommen wir noch zu etwas Musik, diesmal zu Manuel de Falla und seinem Stück Nana, hier gespielt von Jean-Jacques Cantoroff und Jacques Rouvier.
Thank you.
Einen Moment lang war die Zeit da aufgehoben. Aus der Suite Popular Espagnol, das Nana, gespielt von Jean-Jacques Cantoroff und Jacques Rouvier. Heute geht es um das Erbe des Spanischen Bürgerkrieges und da wollen wir uns gleich jetzt hineinstürzen. Till Köstler, wenn man heute liest, dass 20% der Spanierinnen und Spanier eigentlich meinen, dass die Franco-Diktatur eine gute Sache war, dann ist das so ungefähr der Prozentsatz, der in vielen Ländern solchen Ideen nachhängt. Aber wenn man liest, dass unter den unter 35-Jährigen das 45% finden, dann ist das doch einigermaßen erstaunlich. Wie erklären Sie sich diese Franco-Nostalgie besonders unter jungen Menschen?
Ja, das ist tatsächlich ein doch erschreckender Umstand. Man muss sagen, dass die Regimepropaganda im Nachhinein wahrscheinlich erfolgreicher war, als man sich das lange dann hat zugestehen lassen. Dieses Bild von Franco gerade in seiner Spätphase als ein gutmütiger Großvater, der sozusagen väterlich über die Geschicke Spaniens wacht. Das sind doch Bilder, die vielleicht angesichts unserer gegenwärtigen Krisen dann auch viele junge Menschen irgendwie faszinieren und so das Bild einer vermeintlich heilen, guten Vergangenheit erkennen lassen. Und es ist erstaunlich, dass sogar in Familien, die eigentlich antifrankistisch eingestellt waren, oft so Sprüche fallen, ach, unter Franco hätte es das nicht gegeben. Also eine doch auch nostalgisch und verklärte Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Und ich erkläre mir das eben sehr stark damit, dass diese Bilder, die das Regime selber erzeugt hat, doch eine hohe Wirkungsmacht dann auch bis in die Gegenwart hinein besitzen.
Herr Pichler, Sie unterrichten und leben in Spanien. Ist das ein Eindruck, den Sie nicht nur statistisch untermauern, sondern auch persönlich bestätigen können?
Das kann ich bestätigen. Also meiner Meinung nach ist es so, dass ein Großteil der Spanier interessiert sich nicht für die Geschichte. Es gibt eine Polarisation in gewissen Gruppen. Also einerseits die Nachkommen der sozusagen der Nutznießer des Regimes, also auch soziologisch, ökonomisch und so weiter, die natürlich nicht die eigene Geschichte oder die eigene Familiengeschichte in Frage gestellt sehen wollen. Also wenn jemand unter Franco Karriere machte, und das war sehr leicht möglich, dann kann man jetzt nicht den Großvater sozusagen im Nachhinein verdammen, obwohl es einige Fälle gibt. Und auf der anderen Seite gibt es die Nachfahren der Opfer des Franco-Regimes. Und Sie haben schon gesagt, also die Zahlen sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also man spricht heute davon, dass es ungefähr 49.000 bis 50.000 Ermordete auf der republikanischen Seite gab und zwischen 130 und es gibt Schätzungen bis zu 200.000 Ermordete des Franquismus. Und es liegen immer noch so an die 100.000 Opfer des Franquismus irgendwo in Massengräbern oder an Straßenrändern. Und das ist natürlich für die Personen, deren Vorfahren dort liegen, sehr schwer zu hören, dass man nicht mehr darüber reden soll, weil sonst verheilte Wunden wieder aufgerissen werden. Das sind Wunden, also familiäre Wunden, die bis heute nicht verheilt sind. Und insofern diese beiden Gruppen, die polarisieren natürlich logischerweise.
Frau Edith hat uns angerufen. Frau Edith, guten Tag, Sie sind auf Sendung.
Ja, hallo, grüß Gott. Ich wollte nur ergänzen, ich bin in den 70er Jahren, habe ich 3 Jahre in Spanien gelebt. Ich war schon nach dem Tod von Franco, aber ich habe diese rigide Gesellschaftsform noch miterlebt. Es ist ja nicht so schnell gegangen, dass das alles jetzt aufgebrochen ist und so frei und Anführungszeichen wie bei uns war. Zum Beispiel mein damaliger Freund, dessen Vater war Rechtsanwalt und der hat vor Gericht die politisch Verfolgten verteidigt. Inwieweit er da Erfolg gehabt hat, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie erzählt haben, dass sehr oft die Geheimpolizei bei Ihnen zu Hause war, die ganze Wohnung durchsucht hat, ob sie irgendetwas Verdächtiges finden, irgendwelche Zettel von Personen, Revolutionären oder von geheimen Zusammenkünften. Sie haben sich oft müssen verstecken, die Kinder, die waren damals Jugendliche, in verstecken oder in den Untergrund gehen, dass man sie nicht verfolgt. Der Vater war mehrmalsfach im Gefängnis, ist auch wieder herausgekommen. Sie haben auch erzählt von einer Polizei, die hat La Moral geheißen. Also wenn sich Paare auf der Straße öffentlich geküsst haben, dann war das moralisch verwerflich. Oder wenn Personen am Strand nackt gebadet haben, hat man sie per Namen im Rundfunk erwähnt.
Also es war eine sehr restriktive, eine sehr rigide Gesellschaft, die da entstanden ist. Ich möchte noch einmal gehen ins Heute. Till Kößler, Georg Pichler, es gibt so gewisse Brennpunktthemen heute in Spanien, die vielleicht international so gar nicht so wahrgenommen werden. Aber zum Beispiel das Valle de los Caídos, das Tal der Gefangenen, das große Mahnmal oder Denkmal an Franco selbst, das auch eine Zeit lang sein Grab war. Was können Sie uns darüber berichten?
Wollen Sie, Herr Kößler?
Ich kann ja gerne anfangen und Sie ergänzen das dann gerne. Ja, das große Tal der Gefallenen hat Franco selber gebaut als ein riesiges Mausoleum, in der er die Toten des Bürgerkriegs ehren wollte, aber eben ganz spezifisch eigentlich die Toten auf seiner Seite. Er ist dort später begraben worden. Schwierige an dieser Gedenkstätte ist, dass es bis heute eigentlich kein demokratischer Erinnerungsort ist. Wenn man dorthin fährt, erfährt man furchtbar wenig über die Hintergründe des Baus, auch über den Bürgerkrieg.
Es wurde von politischen Gefangenen gebaut, wenn ich richtig
informiert. So ist es, genau. Gut, dass Sie das erwähnen. Das ist mit der Zwangsarbeit politischer Gefangener, also der ehemaliger republikanischer Soldaten, erbaut worden. Franco hat dort bis 2019 eben begraben gelegt, ohne dass eben in irgendeiner Form jetzt Besucherinnen dort informiert worden wären über diesen Ort. Und das zeigt doch eigentlich, finde ich, sehr eindrücklich, dass sogar an so einem zentralen Ort des Frankismus die Aufarbeitung doch nur sehr schleppend vorangeht, aufgrund der Polarisierung, die Herr Pichler gerade beschrieben hat.
Herr Pichler, möchten Sie etwas ergänzen
dazu? Gerne. Also das Denkmal wurde ja 1959 eingeweiht und das sollte der Versöhnung dienen. Und wenn Sie aber die Rede, die Franco damals hielt, die sind natürlich alle online zu lesen, wenn Sie die Rede sehen, dann ist es einfach eine Triumphrede, die den Gegner sozusagen in Grund und Boden verdammt. Also es hat nie wirklich der Versöhnung gedient. Und wenn man hineingeht in diese Kirche, die ich weiß nicht, ob sie heute noch ist, aber sehr lange Zeit nach dem Petersdom die zweitgrößte katholische Kirche war. Und die ganze Anlage ist ungefähr gleich hoch wie der Eiffelturm. Also es ist eine riesige Anlage, die man von 20, 30 Kilometern aussieht. Wenn Sie dort hineinkommen, dann sind links und rechts liegen dort die Überreste von 33.000 oder 34.000 Ermordeten. Zum Teil waren es Frankisten, zum Teil sind es aber auch Republikaner, die ohne Erlaubnis ihrer Familienangehörigen exhumiert wurden und dort begraben wurden, was nicht sehr schön ist. Und die jetzige Regierung versucht eben, dieses Denkmal umzuwandeln in einen Gedächtnisort, in eine Gedenkstätte, ohne wirklich das Hauptproblem ist da das riesige Kreuz, das man sieht und das sozusagen den Charakter des ganzen Bauwerks bestimmt. Und es gab seit 2009 oder seit 2010 gab es Bemühungen, das Denkmal sozusagen umzuweihen oder umzuwidmen und einer anderen Bestimmung oder zumindest zu einem Gedächtnisort zu machen, wo eben, wie Herr Kößler gesagt hat, man erfährt, was dort eigentlich passiert ist. Und es sieht so aus, als würde man jetzt damit fertig werden. Es gab eine Ausschreibung und es gab einen Sieger bei dieser Ausschreibung. Was genau dabei herauskommen wird, wird man sehen in der nächsten Zeit.
Herr Wolf hat uns angerufen. Herr Wolf, einen Moment. Sie sind gleich auf Sendung. Bitte sehr.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich bin in der internationalen Gedenk- und Erinnerungsarbeit tätig und laut meinen Recherchen übersteigt die Opferzahl des spanischen Bürgerkriegs die Zahlen eben ihres Gastes deutlich. Also ich habe hier eine Zahl von 500.000 vorliegen. Aber wie auch immer, ich möchte auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich, dass noch eine weitere halbe Million Republikaner, Regimegegner in den ersten Jahren der Franco-Diktatur dann in Konzentrationslager eingesperrt wurden. Zum Beispiel in Albatera, das ist ein Ort, der nicht so, also weit weniger bekannt ist als das schon genannte Guernica. Und anscheinend war das Regime das sehr geschickt darin, die Spuren der Existenz eben von diesen Konzentrationslagern zu beseitigen. Jetzt würde ich eben gerne wissen, Sagt Ihnen der Name Albatera was oder ganz allgemein zu den Konzentrationslagern? Und noch eine zweite Frage kurz anschließend. Es wurde immer wieder jetzt in der Sendung die mangelnde Aufarbeitung, historische Aufarbeitung eben zwischen den beiden Lagern angesprochen, erwähnt. Ist das möglicherweise dann auch die Theorie bestätigend, dass der heutige israelbezogene Antisemitismus eben von vielen Seiten der Linken, zum Beispiel eben Bruno Sanchez und Podemos, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass man sozusagen gegenüber Jüdinnen und Juden weit weniger Sensibilität aufbringt, deswegen, weil es die eigene faschistische Vergangenheit nie richtig aufgearbeitet wurde. Ganz kurzes Beispiel zum Beleg.
Herr Wolf, ganz kurz, bitte.
Vorfälle letztes Jahr bei der Vuelta, bei der Spanien-Radrundfahrt, wo eben ein israelisches Team dann so gemobbt wurde, dass sie ihren Namen dann ändern mussten, dass man sozusagen nur mit der Abkürzung durften sie fahren auf den Team-Trikots, weil es so Ausschreitungen gab entlang der Strecke. Und der Herr Sanchez hat das auch begrüßt. Also das soll man bitte auch nicht vergessen. Ja, Dankeschön.
Herr Wolf, herzlichen Dank. Georg Pichler, diese Fragen zum aktuellen Spanien sind vielleicht eher Ihr Thema. Ich möchte aber auch Herrn Kössler die Möglichkeit geben, dazu zu antworten. Aber erstmal, Herr Pichler, zu den Konzentrationslagern, die es gegeben hat und gerade zu diesem einen.
Ja, darf ich kurz was zu den Zahlen sagen?
Weil bitte,
es gibt leider, es gibt leider jede Menge Zahlen. Und der aktuelle Stand, der jetzt schon seit 15 Jahren mehr oder weniger als gültig erklärt wurde, es ist so, dass ungefähr 200.000 Menschen bei Kriegshandlungen, also im Krieg selbst, starben. Und das ist eben hier sind die Zahlen etwas unterschiedlich, zwischen 130 und 200.000 Opfer des Frankismus gab und 49.000 Opfer der Republik, die nicht wirklich an den Fronten starben, sondern im Hinterland. Aber es ist ein Problem mit den Zahlen, weil es immer wieder verschiedene Ansätze gibt, die sich auch im Laufe der Jahre geändert haben, aber das ist für mich ist
das der aktuelle Stand. Dass es so viele unterschiedliche Zahlen gibt?
Wenn wir ganz zurückgehen, der Frankismus wollte ja sozusagen die Vergangenheit aufarbeiten. Das hat relativ rasch in den 40 Jahren begonnen, eine Causa General, das ist so eine Generalanklage zu erheben. Die sind davon ausgegangen, dass der Frankismus, dass die Republik Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen ermordet haben. Schlussendlich sind sie auf relativ wenige draufgegangen. Also es waren etwas mehr als 100.000 Opfer der Republik. Und seit damals gibt es eben Kämpfe darum, wie viele Opfer auf beiden Seiten es gibt. Und das Problem ist, es ist sehr schwer festzustellen, weil keine Dokumente mehr erhalten sind. Zu den Konzentrationslagern. Es gab in ganz Spanien über 300 Konzentrationslager, in denen zum Teil auch an die 50 Österreicher und Österreicherinnen gefangen wurden übrigens, die in Spanien waren. Und die sind im ganzen Land verstreut. Also es gibt mehrere, die sehr bekannt sind. Und es gibt andere, die bestanden eine relativ kurze Zeit und waren zum Teil in Schulen oder anderswo untergebracht. Aber es gibt vor 5-6 Jahren ist ein sehr wichtiges Buch erschienen, das über 300 Konzentrationslager in Spanien festgehalten hat und wozu auch die Gefangenen, also die unfreiwilligen Arbeitskräfte, die unter anderem das Valle de los Caídos, also Tal der Gefallenen, aufgebaut haben, die gehören auch dazu. Und jetzt zu diesem Antisemitismus in Spanien, wenn ich was sagen soll, darf.
Bitte.
Es ist ja, glaube ich, weniger ein expliziter Antisemitismus als ein Pro-Palästinensismus, der leider sehr oft antisemitische Züge trägt. Also ich glaube, man muss hier ein bisschen genauer hinschauen. Was die Gründe sind, das ist relativ schwierig und komplex zu erklären und ich bin ja auch nicht wirklich die geeignete Person dazu. Aber ich glaube eher, das ist nicht explizit jetzt so ein Antisemitismus, sondern eher, es geht eher, es ist eine Solidarität mit Palästina, die aber für mich zu große Züge von Antisemitismus trägt.
Herr Kössler, ich möchte diese Frage auch an Sie weitergeben, besonders auch, weil unser Hörer gesagt hat, das hat vielleicht auch etwas zu tun mit mangelnder Aufarbeitung. Wie ist der Zustand dieser Aufarbeitung und der spanischen Debatte heute und wie sehr ist die Gesellschaft immer noch durch dieses Thema gespalten?
Ja, vielleicht noch einmal zum Antisemitismus in einer historischen Perspektive. Wenn wir auf den Frankismus gucken, so hat Franco sich nach dem Zweiten Weltkrieg oft versucht darzustellen als jemand, der eben während des Holocaust eher jüdischen Menschen geholfen hätte, durch Visa, durch die Aufnahme. Und da kann man doch, da zeigt die neuere Forschung doch sehr gut, dass das tatsächlich auch ein Mythos ist. Zwar gab es einzelne spanische Beamte, gerade in Osteuropa, in Ungarn, die tatsächlich sich sehr stark für jüdische Verfolgte eingesetzt haben. Aber Francos Reden zeigen doch auch sehr klar, dass er doch antisemitisch eingestellt war. Und wenn man sich genau anguckt, wie er dann während des Zweiten Weltkriegs gehandelt hat, so war das doch eher durch ein Bemühen gekennzeichnet, die USA und Großbritannien gerade nicht zu verscherzen, als dass es ihm tatsächlich um die Rettung von Menschen gegangen wäre. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Und ich glaube dann, wenn wir über die Aufarbeitung heute reden, ist es wichtig, auch einen Blick, glaube ich, auf die Gesellschaft zu werfen. Und hier sehen wir, dass das doch für viele Spanierinnen und Spanier sehr schmerzhaft war, lange Jahre hinweg auch Themen aufzugreifen, die eben auch dörfliche Gemeinschaften spaltete und hier immer auch die Gefahr gesehen wurde, durch die Thematisierung der Vergangenheit zu neuen Konflikten, vielleicht auch sogar zu neuer Gewalt zu führen, sodass es dann eigentlich erst eine Enkelgeneration der Bürgerkriegsgeneration war, die dann in den 2000er Jahren damit angefangen haben, genau zu fragen, was ist eigentlich mit unseren Großeltern passiert, und die eben auch angefangen haben, dann die großen Massengräber, die es in vielen Orten Spaniens gab, aufzudecken, die dort Bestatteten zu exhumieren und dann einer würdigen Beerdigung zuzuführen. Also ich will damit sagen, dass es eben einerseits natürlich in Erinnerungsfragen auch auf einer Ebene der nationalen Politik eine große Rolle spielen, aber eben auch für viele Menschen in ihrem Alltag, in ihrem sozialen Nahraum. Das ist, glaube ich, wichtig zu sehen.
Till Köstler, Georg Pichler, manchmal braucht das Andenken Generationen, um sich wirklich formieren zu können. Und damit wandelt sich auch das Geschichtsbild von Generation zu Generation. Danke, dass Sie uns einen Einblick darin gegeben haben, wie das in Spanien passiert. Morgen geht es um den Held und den Räuber und das Phänomen Odysseus. Gemeinsam mit dem Althistoriker Raimund Schulz begibt sich Barbara Zeithammer auf Spurensuche nach der griechischen Heldenfigur. Morgen in Punkt 1. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wir, das sind Ralf Gabriel an der Technik, Kerstin Olbricht, die ihre Anrufe entgegengenommen hat. Die Regie kam von Noel Krischnick und die Musikauswahl stammte von ihrem Moderator. Und jetzt noch eine Minute modernes Spanien in seiner schönsten Form. Eine der Schlüsselfiguren der modernen spanischen Kunst, des modernen spanischen Kinos, ist Pedro Almodóvar. Und der hat in seinem Film Volver diese Nummer gebraucht, gesungen von Estrella Morente. Volver.
Tengo miedo de la noche, que poblada de recuerdo encadena mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Mit Ö1 zu den Bregenzer Festspielen. Der Festspielsender vergibt Karten für die Oper Die Ausflüge des Herrn Brocek von Leos Janacek am 26. Juli im Festspielhaus Bregenz. Die schonungslose Satire inszeniert Yuval Sharon.
Wir wollten Brocek als jemanden zeigen, mit dem wir uns alle auf gewisse Weise identifizieren können. Er bekommt diese unglaubliche Gelegenheit, zum Mond zu fliegen, und ist vor allem genervt und unglücklich darüber, dass er aus der sehr geschützten kleinen Welt seines Hauses gerissen wird.
Mit Peter Ho in der Hauptrolle, dem Prager Philharmonischen Chor und anderen, sowie den Wiener Symphonikern unter Lukas Schwasinek. Unter den ersten Anruferinnen und Anrufern können wir zwei Karten vergeben. Machen Sie mit unter der Nummer 01 501 70 31 70.